die glauben ja nicht an Jesus Christus. Die Muslime, die nicht an ihn glauben, die glauben auch an einen anderen Gott. Das würde ich so nicht sagen. Ich denke schon, dass es derselbe Gott ist, nur werden an dem nicht alle Dimensionen sichtbar und aufgedeckt, weil diese Selbstaussage von ihm nicht in derselben Weise klar wird. Und ich habe erstmal von Christus nicht geredet, weil ich ausdrücklich als Philosoph geredet habe. Und Philosophie ist für mich die Sprache der Vernunft, die gemeinsame Sprache von Gläubigen und Ungläubigen. In der Diskussion mit Kollegen verheimliche ich nicht, dass ich Christ bin. Das wissen die oder das sage ich und da kommen wir später darauf zu reden, so wie wir jetzt ja auch dabei sind, davon zu reden. Aber zunächst mal entwickle ich das auf einer Ebene, wo ich sage, hier müsstest du mir eigentlich folgen können, auch wenn für dich Jesus Christus kein Weg ist. Das halte ich für wichtig, dass man auf dieser Ebene schon mit Menschen sprechen kann. Ja. Das ist ein bisschen auch ein Unterschied zwischen den Konfessionen. Und damit steckt dann, glaube ich, die dritte Frage schon drin. Tatsächlich, ich weiß, es ist schwierig zu sagen, was Menschen wirklich glauben, weil wir das selber ja gar nicht so ganz wissen von uns selber. Die Frage ist ja, wo wir uns auch selber noch täuschen, nicht? Ja. Aber das wären so die Schritte, die ich erstmal sagen würde.
Ich bedanke mich.
Frau Doll, vielen herzlichen Dank für diese wichtigen Fragen. Gottes Segen, auf Wiederhören. Wenn ich nochmal an den Anfang Ihres Referates zurückkommen darf, eine Frage, die sich immer wieder stellt und manchmal wird da auch ein Christ ein wenig rot. Diese Argumente, die atheistischen Argumente zeichnen sich ja nun im Gegensatz zu vielen anderen Argumentationsmustern durch eine oftmals erschreckende Plausibilität aus.
Ja.
Also unglaublich einleuchtend. Wie kommt das eigentlich?
Wahrscheinlich steckt da vielerlei drin, bis hin zu dem, aber das wäre ein Problemthema für sich selber, wieder die Erbsünde. Nein, fangen wir schlichter an. Das, was einem stört oder wehtut, womit man unmittelbar zu tun hat, das hat man vor Augen, während das Gute und das Positive nicht in derselben Weise auffällt. Mein Beispiel für die Studenten war immer, man hat Zahnweh und die ganze Welt sitzt Nummer 6 rechts oben. Und kein Zahn tut weh und dann denkt man an die Zähne überhaupt nicht, dann ärgert man sich über irgendwas anderes. Also wir brauchen ein eigenes, waches, sensibles Bewusstsein, um einen Blick auf die Unselbstverständlichkeit des Selbstverständlichen zu haben, auf die Schönheit, auf das Glück. Wenn ich zum Beispiel denke, Ignatius am Schluss seiner Exerzitien, da ist die berühmte Meditation, die Erlangung der Liebe, wo er sagt, wir sollen darüber nachdenken, wie Gott für uns wirkt, im Regen, in der Sonne, in allem. Er arbeitet und wirkt dauernd für uns. Das halten wir für völlig selbstverständlich und das nimmt man so hin. Und regen uns nur auf, wenn es nicht funktioniert. Ich habe manchen immer gesagt, ihr könnt doch, wenn ihr mal ins Kino geht, nicht bloß dann nach dem Filmvorführer schreien, wenn der Film reißt, sondern ihr könnt ja zwischendurch mal für den Stoßgebet losschicken, ihr vergnügt euch und der hat seine Arbeit. Also dass es so Dinge gibt, wo wir offenbar einen Filmriss brauchen, um überhaupt aufmerksam zu werden. Und von dort her drängt sich das Negative vor und dann drängen sich damit auch die negativen Argumente vor. Ich kann leichter einseitig negative Fragen stellen, als ich verwickelte Antworten geben kann. Ich glaube, das ist das Problem bei all dem.
Und noch eine zweite Frage nach der Erfolgsgeschichte des Atheismus. Wenn man ein bisschen sich in der Kulturgeschichte umschaut, dann hat man den Eindruck, auch in der Gegenwart umschaut, dann hat man den Eindruck, dass der Atheismus wirklich in seinen großen Erfolgslinien ein ausgesprochen westliches Phänomen ist, ein abendländisches Phänomen, das eigentlich so in anderen Teilen der Welt nicht auftaucht, beziehungsweise wenn, dann höchstens als Plagiat.
Ganz wichtig, ja.
Wie, sehe ich auch so. Wie kommt das zustande?
Mir scheint das schon da die These zu stimmen, dass diese Form von Atheismus tatsächlich mit dem Christentum zu tun hat. Solange es nämlich verschiedene allgemeine Götter gibt und eine allgemeine Naturreligiosität, ist kein Grund, so etwas zu entfalten. Es gab einzelne Atheisten, immer auch in der Antike, aber die richteten sich gegen einzelne Götter. Erst wenn sich alles sammelt auf einen Gott hin, der wirklich der Welt gegenübersteht, dann kann ich zu diesem einen Gott Nein sagen. Ich komme in eine ganz andere zugespitzte Situation und das ist eben nur im christlichen Abendland in dieser Form erfolgt. sodass hier jetzt möglich war, im großen Stil auf die Verkündigung dieses einen personalen Gottes mit einem Nein zu reagieren. Da wollen wir dann nicht unterschlagen, dass dabei ganz erheblich mitgewirkt hat, das hat ja auch das Zweite Vatikanum gesagt, das Fehlverhalten der Gottesverkündiger, dass die das benutzt haben, um ihre Zwecke und Ziele durchzusetzen in der Vereinigung von Thron und Altar und. Das brauchen wir jetzt gar nicht alles wieder auszubreiten. Das hat ganz erheblich mitgespielt. Aber wir wollen uns nicht darauf beschränken, sondern es gibt eben auch den Punkt, dass diese Demütigung des Einzelnen, gerade auch des Intellektuellen, dadurch, dass er es hier nicht mit einem Weltgesetz zu tun hat, da bin ich dann immer noch als Denkender drüber, auch wenn ich ihm unterworfen bin, wie der Schwerkraft, die kratzt uns nicht an unserer Würde, dass ich nicht aus dem Fenster springen und wegflügeln kann wie ein Vogel, sondern dass ich in Anspruch genommen werde im Gewissen, dass ich nicht mein eigener Herr bin. Das trifft in dieser Schärfe erst zu, wenn ich es mit einem Gott zu tun habe und nicht mich auf ein Weltgesetz oder Weltschicksal zurückziehen kann oder einen Gott gegen den anderen ausspielen. Das gibt eine neue Herausforderung und darum stimme ich Ihnen ganz zu, das ist ein europäisches Phänomen oder wie die Leute heute so schön sagen, spätabendländisch.
Und ein weiterer Anruf hat uns erreicht. Herr Feldmann, grüß Gott.
Ja, grüß Gott, guten Abend. Mir geht es um Folgendes. Es muss doch eine unwiderlegliche Wahrheit auch in der Philosophie geben. Kann man diese unwiderlegliche Wahrheit beschreiben, zum Beispiel in den Gottesbeweisen, dann wäre eben Atheismus quasi widerlegt oder kann man das nicht? Das wäre jetzt die Frage.
Ja, kann man nicht. Und zwar aus dem aus einem sehr verständlichen Grund, meine ich. Wir haben es bei solchen philosophischen Begründungen immer mit einer Auslegung und Interpretation von Fakten zu tun. Und die ist niemals unwiderleglich. Wenn Sie zum Beispiel ein Blatt Papier vor sich haben, einen Brief, und voller so schwarzer Spuren, Sie können nicht unwiderleglich behaupten, dass der geschrieben ist. Warum soll der nicht auch durch Zufall oder durch Fliegen oder so zustande gekommen sein? Das heißt, Sie haben auf der einen Seite Fakten und haben auf der anderen, schon die Fakten festzulegen, ist übrigens gar nicht so einfach. Was ist bei drei Punkten? Sind das drei Punkte oder ist es ein Dreipunkt oder ist es ein Punkt und dann ein Zweipunkt? Aber angenommen, wir hätten die Fakten unwiderleglich auf dem Tisch. Die Deutung der Fakten kann niemals eine Deutung sich aus den Fakten allein als die einzig mögliche Deutung zwingend erweisen. Die eine kann wahrscheinlicher sein als die andere, aber es gibt keine Möglichkeit, eine solche Deutung als die absolut einzige zu setzen. Deswegen gibt es in der Philosophie keine zwingenden Beweise. Und deswegen gibt es auch in der Philosophie im Unterschied zu den Einzelwissenschaften keinen Fortschritt, weil die Leute immer wieder auch bei den Grundfragen neu einsetzen können. Also Gottesbeweise, um darauf zu kommen, sind niemals zwingend. Sie sind ein Argument, ein Vorschlag an das Gewissen des anderen. Leuchtet dir das ein? Hilft dir das? Kannst du damit umgehen? Der kann immer sagen, ja, aber. Deswegen gibt es das nicht. Und das hat natürlich seine Konsequenzen. Es werden deswegen immer wieder neu versucht, Gottes Beweise zu machen. Aber Beweis heißt eben hier nicht dasselbe wie in der Mathematik, sondern man spricht ja auch von Freundschaftsbeweisen und von Liebesbeweisen. Ich habe auch Gottes Beweise vorgelegt. Meine Kollegen, meine Lehrer haben das vorgelegt, meine Schüler machen es jetzt anders als ich. Jeder macht es ein bisschen anders. Das heißt, jeden überzeugt es ein bisschen anders aufgrund dieser Offenheit der Situation.
Gut, dann bedanke ich mich.
Vielen Dank, Herr Feldmann, für den Anruf. Ihnen alles Gute, auf Wiederhören. Ja, wir haben gemerkt, ein wichtiges, ein wesentliches Thema, das uns alle zum Nachdenken auffordert. Vielen Dank Ihnen, Professor Splett, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Es war mir eine Freude.
Danke Ihnen sehr. Ihnen alles Gute. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Auf Wiederhören, Professor Splett.
Auf Wiederhören.